herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Und heute mit dem Impuls der Woche. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Der Systemtheorie wird ja vollkommen zu Unrecht meiner Meinung nach oftmals vorgeworfen, dass sie in Anführungsstrichen unmenschlich sei, dass man den Menschen ignorieren würde, weil man ja nur auf die Strukturelemente einer Organisation schaut. Das stimmt aber nicht, denn Luhmann hat ja auch in seinen Werken vor allen Dingen drei Strukturelemente bzw. Entscheidungsprämissen genannt, die sich ändern lassen. Nämlich zum einen die Kommunikationswege, Programme und Personal. Also Personal ist eines der entscheidbaren Entscheidungsprämissen, über die man in Organisationen entscheiden kann. Und damit spielt sie sehr wohl eine sehr entscheidende Rolle. Und ich hoffe, dass zumindest Martin und ich schon immer wieder mal auch deutlich gemacht haben, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob Paul oder Paula in einem Projekt sind, weil es natürlich auf die Ideen und auf die Intuition der Menschen ankommt. Und auch im Interview mit zum Beispiel Klaus Eidenschink ist ja nochmal sehr deutlich rausgekommen, und das ist mir zumindest im Kopf geblieben, was heißt denn eigentlich, dass der Mensch in Anführungsstrichen nur in der Umwelt des Sozialsystems ist? Er benutzt die Analogie des Sauerstoffs bei uns Menschen. Sauerstoff ist auch in der Umwelt für uns Menschen. Wir bestehen ja nicht vollständig aus Sauerstoff. Und es ist überlebensnotwendig. Also diese vermeintliche Reduzierung auf nur, dass der Mensch nur in der Umwelt einer Organisation sei, wird meiner Meinung nach oft falsch verstanden, denn es ist natürlich überlebenswichtig für eine Organisation. Sie ist auf ihre Mitglieder angewiesen und daher spielt sie eine entscheidende Rolle. Das wollte ich als kleinen Disclaimer einfach nur nochmal vorweggeben. Und ich habe diesem Thema sogar ein ganzes Kapitel in meinem Buch Die Illusion der Kontrolle gewidmet. In diesem Kapitel geht es vor allen Dingen darum, wenn man den Menschen als Ganzes eben ernst nimmt in Organisationen, dann sollte man sich eben auch mit den Besonderheiten des Menschseins beschäftigen. Denn wir Menschen haben ja gewisse Besonderheiten und Effekte, die wir aus der Wissenschaft kennen, die wir kennen sollten oder um zumindest nicht gegen sie anzuarbeiten. Darum geht es in diesem Kapitel. Viel Spaß! Menschsein. Auch wenn Organisationen nicht aus Menschen bestehen, so spielen sie doch ganz offensichtlich eine große Rolle, im wahrsten Sinne des Wortes. Unbestritten sind wir als Mensch mit all unseren Fähigkeiten beeindruckende Wesen. Doch so beeindruckend wir sein mögen, auch wir unterliegen psychologischen Effekten, ob wir es wollen oder nicht. Die Wissenschaft hat, gemäß ihres Wortstamms, einen enormen Fundus an Wissen über den Menschen erschaffen. Auch wenn die Wissenschaft in vielen Bereichen umstritten ist, ist sie meiner Meinung nach das Beste, was wir haben. Gewisse Dinge betrachten wir heute als Fakt, wie zum Beispiel die Gravitation. Du kannst sie vergessen, du kannst sie getrost im Alltag ignorieren, aber sie ist dennoch da. Immer. Demnach scheint es mir sinnvoll zu sein, Praktiken zu etablieren, die sich konform zu den bis heute bestätigten Theorien verhalten. Welches Wissen können wir also von den Neurowissenschaften nutzen, das zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Hörbuches immer und immer wieder überprüft und bestätigt wurde? Erstens, die Unaufmerksamkeitsblindheit, Inattentional Blindness. Zweitens, erste Musterübereinstimmung, First Pattern Match. Drittens, retrospektive Kohärenz. Und viertens, schnelles und langsames Denken. Autonomous and Novelty Receptive Processing. Unaufmerksamkeitsblindheit. Das lange Zeit vorherrschende Modell in der Psychologie des 20. Jahrhunderts war, dass wir Menschen ein inneres Modell der Welt kreieren. Kein vollständiges Modell natürlich, weil es sehr komplex ist. Vor allem aber ist der Fokus auf die Veränderung im Außen gerichtet. Gegenstände, die sich nicht bewegen, sind nicht von Interesse für uns. Deshalb kannst du auch nicht sagen, welche Farbe der Stuhl hatte, auf dem du gestern im Café gesessen bist. Untersuchungen haben das bestätigt, wie das Messen des Hautwiderstandes unter Stresssituationen zeigt. Zum Beispiel wurden Probanden Bilder von Schlangen gezeigt. Die Wissenschaftler konnten einen instantanen Anstieg des Hautwiderstandes messen, da die Schweißproduktion angeregt wird und dadurch erhöht sich der Widerstand. Ebenfalls wurden Probanden Klänge vorgespielt, die gleichen Klänge im gleichen Abstand. Die Beobachtung war, dass nur der erste Ton den größten Widerstand erzeugt hat. Nach dem vierten bis fünften Signal war kaum noch eine Erhöhung messbar. Forscher meinten, dass das an der Gewöhnung läge. Eine minimale Änderung des Klangs oder der Sequenz ruft sofort wieder einen erhöhten Widerstand hervor. Spannenderweise haben Untersuchungen auch gezeigt, dass Reflexsituationen niemals zu einer Gewöhnung führen. Ein Experiment mit einer Schlange, die nach einem gezielten Reiz gegen eine Scheibe donnert, führt nicht zu einer Gewöhnung. Aufgrund dieser Studien schlussfolgerten die Wissenschaftler, dass wir vor allem darin gut sind, Veränderungen im Außen wahrzunehmen. Diese Ergebnisse jedoch wurden durch weitere Studien widerlegt. Das bekannteste Beispiel dafür ist vermutlich das Hidden Gorilla Experiment, das in einer neuen Variante mit Radiologen durchgeführt wurde. Dabei wurden 24 Radiologen gebeten, eine vertraute Aufgabe zur Erkennung von Lungenknoten zu lösen. Im letzten Fall wurde das Bild eines Gorillas eingefügt, der 48 mal größer als der durchschnittliche Knoten war. 83% der Radiologen sahen den Gorilla nicht. Die Blickverfolgung zeigte, dass die Mehrheit der Radiologen den Gorilla direkt ansah. Was wir daraus lernen ist, dass wir nur wahrnehmen, was wir erwarten. Doch es wird noch besser. Erstmuster Übereinstimmung. Wir nehmen nur einen kleinen Teil unserer Umwelt wahr. Das lässt sich alleine anhand unseres limitierten Sehvermögens bestätigen. Wir sehen nur den kleinen, für uns sichtbaren Teil des Lichtspektrums zwischen 400 und 780 Nanometern Wellenlänge. Präziser wäre eigentlich zu sagen, dass wir im Verhältnis zu allem, was ist, fast nichts wahrnehmen. Untersuchungen haben gezeigt, dass wir hier im Westen ca. 3-5% der verfügbaren Daten aus der Umwelt erfassen. Östliche Kulturkreise schaffen teilweise das Doppelte. Aktuelle Vermutungen gehen davon aus, dass es an den Unterschieden zwischen phonetischen und bildlichen Alphabeten liegt. Auf Grundlage dessen treffen wir Entscheidungen. Anhand eines partiellen Datenscans suchen wir nach dem erstbesten Muster aus der Vergangenheit, das zur gegebenen Situation passt, und wenden dieses an. Wir suchen also nicht nach dem besten, sondern nach dem erstbesten Entscheidungsmuster. Evolutionär gesehen hat sich das als sehr hilfreich erwiesen. Wenn unsere Vorfahren in der Savanne mit einem Löwen konfrontiert wurden, galt es schnell zu entscheiden. Die kognitiv beste Entscheidung hätte hier den Tod bedeutet. In seinem Vortrag How Leaders Change Culture Through Small Actions erzählt er es so. Stellen Sie sich einen frühen Humanoiden in den Savannen Afrikas vor. Etwas Großes und Gelbes mit sehr scharfen Zähnen rennt mit hoher Geschwindigkeit auf Sie zu. Wollen Sie autistisch alle verfügbaren Daten durchsuchen, einen Katalog der Flora und Fauna der afrikanischen Savanne nachschlagen und, nachdem Sie den Löwen identifiziert haben, Fallstudien über bewährte Praktiken im Umgang mit Löwen studieren? Bis dahin wird das einzige Dokument, das Ihnen weiterhilft, das Buch Jona sein, das einzige Beispiel, das ich gefunden habe, wie man dem Verdauungstrakt eines großen Fleischfressers entkommen kann. Wir haben uns so entwickelt, dass wir Entscheidungen sehr schnell auf der Grundlage eines partiellen Datenscans treffen und dabei unsere jüngsten Erfahrungen bevorzugen. Auf Basis dessen wird der traditionelle Ansatz für evidenzbasierte Entscheidungen vollständig untergraben. Das Problem mit Zielen ist, dass wir nur noch die Dinge sehen, die den Zielen entsprechen und die Realität noch mehr ausblenden, als wir es ohnehin tun. Wie schaffen wir es also, die Dinge zu sehen, die wir sehen sollten, aber die wir nicht sehen, weil sie nicht unseren Erwartungen entsprechen? Darüber hinaus ist die kartesische Vorstellung, dass Entscheidungen nur im Kopf getroffen werden, schon längst überholt. Wir wissen, dass rund 80% der Entscheidungen vom Körper getroffen werden. Das Gehirn wird dann nur noch informiert, wie der Physiologe Benjamin Libet bereits in seinen Versuchsreihen von 1979 zeigte. Seine Experimente waren lange Zeit Gegenstand vieler Debatten rund um das Thema des freien Willens. Weitere Untersuchungen lösten dieses Rätsel dann auf. Diese haben gezeigt, dass das Bewusstsein eine verteilte Funktion des Körpers und nicht alleine im Kopf lokalisiert ist. Retrospektive Kohärenz. Und dann wäre da noch die retrospektive Kohärenz. Dieser Effekt beschreibt die Tendenz, nach einem Ereignis die Abfolge und Bedeutung der Geschehnisse im Nachhinein als logischer und vorhersehbarer wahrzunehmen, als sie tatsächlich waren. Man neigt dazu, die Vergangenheit so umzudeuten, dass sie mit dem aktuellen Wissen und Verständnis übereinstimmt. Dadurch kann die eigentliche Komplexität und Unvorhersehbarkeit eines Prozesses verloren gehen, was die Fähigkeit beeinträchtigt, aus vergangenen Ereignissen effektiv zu lernen. Die umgangssprachliche Übersetzung des Phänomens lautet, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Am Ende ist alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Hinterher ist man immer schlauer oder, wie mein Bruder zu sagen pflegt, am Ende kackt die Ente. Will sagen, aus der Vergangenheit kann nicht auf die Zukunft geschlossen werden. Das haben wir bereits beim Induktionsproblem, siehe Unterkapitel das Truthahn-Problem, kennengelernt. Zusammen mit den gewonnenen Erkenntnissen der menschlichen Entscheidungsfindung anhand des erstbesten Musters und der Unaufmerksamkeitsblindheit ergibt sich ein leiser, aber brandgefährlicher Cocktail, der in den Unternehmen seine Brandspuren hinterlässt. Laut den Studien zur Unaufmerksamkeitsblindheit nehmen rund 17% der Mitarbeitenden im Unternehmen schwache Signale aus der Umgebung wahr. Reden diese mit den anderen 83% der Experten, werden sie aus sozialen Zugehörigkeitsgefühlen glauben, dass sie falsch liegen. Tritt das unwahrscheinliche Ereignis, der Black Swan, ein, behaupten die Menschen hinterher, retrospektiv, dass sie es gleich gewusst hätten. Kohärenz. Im Nachgang lässt sich immer eine kohärente Geschichte konstruieren, die die beobachteten Ergebnisse erklärt. Mit rund 3% der verfügbaren Daten scannen wir die Umwelt ab, auf der Suche nach einer Erklärung. Wir nutzen die erstbeste kohärente Erklärungsmöglichkeit dafür und auf Basis dessen wird eine Verbesserungsinitiative nach der anderen durch die Unternehmen getrieben. Die meisten dieser Initiativen bleiben aber hinter ihren Erwartungen zurück, weil sie sich als unwirksam entpuppen. Klar, wir haben im Nachgang nach einer möglichen Erklärung gesucht, den Großteil ignoriert und meinen, dass wir aus dem einen Ereignis aus der Vergangenheit Schlüsse für die Zukunft ziehen können. Da wurde mal eben die gesamte Klaviatur der menschlichen Entscheidungspathologie bespielt. Die Kunst als Unternehmen ist es, die 17% zu finden und deren Meinung zu erfassen, bevor sie mit den anderen 83% gesprochen haben. Und nein, es geht nicht mit klassischen Fragebögen. Beispiel aus der Praxis. Um der ungewünschten Wirkung der retrospektiven Kohärenz im Alltag entgegenzuwirken, haben sich zwei Tricks für mich bewährt. Erstens, Geschichten rückwärts erzählen lassen. Wenn man die Ereignisse rückwärts erzählt, wird es schwieriger, eine narrative Kohärenz herzustellen, die auf das aktuelle Verständnis abgestimmt ist. Es zwingt die Person, sich auf jedes Detail zu konzentrieren und weniger geneigt zu sein, eine falsche Logik im Nachhinein zu konstruieren. Einfacher ausgedrückt, stell dir vor, du erzählst die Geschichte eines Films, den du gesehen hast, von hinten nach vorne. Das macht es schwieriger, alles logisch erscheinen zu lassen und zwingt dich, jedes Ereignis einzeln zu betrachten. So vermeidest du, die Geschichte im Nachhinein glatt zu bügeln. Zweitens, Lessons Learning statt Lessons Learned. Das Aufschreiben von Erlebnissen in Echtzeit oder kurz danach, zum Beispiel in Form eines Tagebuchs, verhindert, dass man im Nachhinein eine verfälschte oder zu vereinfachte Version der Ereignisse konstruiert. Das sofortige Festhalten von Eindrücken und Erkenntnissen bewahrt die authentischen Details und erleichtert es, realistische Schlussfolgerungen zu ziehen. Denk daran, wie es ist, wenn du direkt nach einem Erlebnis deine Gedanken dazu aufschreibst, anstatt erst Tage oder Wochen später. Wenn du es sofort machst, sind deine Eindrücke frisch und unverfälscht. Das hilft dir, das Erlebte besser zu verstehen und daraus zu lernen, anstatt im Nachhinein alles so hinzubiegen, dass es perfekt erscheint. Schnelles und langsames Denken. In seinem grandiosen Buch Schnelles Denken, langsames Denken beschreibt Daniel Kahnemann die wohl wichtigsten kognitiven Verzerrungen, denen wir Menschen tagtäglich erliegen. Im ersten Teil unterscheidet er zwischen dem System 1, das schnell, automatisch, immer aktiv, emotional, stereotypisierend und unbewusst arbeitet, und System 2, das langsam, anstrengend, selten aktiv, logisch, berechnend und bewusst agiert. Warum ist die Unterscheidung relevant, auch für Unternehmen? Weil wir Systeme bauen, die zunehmend unser kognitives System 1 ansprechen. Es soll alles möglichst schnell und einfach gehen. Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Solange die Kosten für die Sünde geringer sind als für die Tugend, werden Menschen sündigen. Sie werden das System austricksen, wenn sie es können. Formvollendet findet sich das in heutigen Mitarbeiterbefragungen oder 360-Grad-Feedbackbögen wieder. Beispiel aus der Praxis. In einem Unternehmen wurde das jährlich durchgeführte Abteilungsfeedback ausgewertet. Entlang eines Fragebogens mit rund 15 Skalenfragen sollte den Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben werden, ihre Abteilung zu beurteilen. Die Ergebnisse waren super, bis auf eine Dimension. Feedback. Nur 2,4 von 5 möglichen Sternen. Entrüstung machte sich im Führungskreis breit. Da müssen wir was tun. Auslöser war die Frage: Ich erhalte täglich Feedback zu meiner Arbeit. 1. Stimme überhaupt nicht zu. 5. Stimme voll und ganz zu. Das hat keiner kommen sehen, zumal die Ergebnisse letztes Jahr so gut ausfielen. Unaufmerksamkeitsblindheit. Schnell war die Lösung des Problems gefunden. Die Mitarbeiter wissen nicht, wie sie sich Feedback geben sollen. Retrospektive Kohärenz, erste Musterübereinstimmung. Daher wurde ich auf den anstehenden Strategietagen gebeten, einen 2-stündigen Feedback-Workshop für die komplette Abteilung zu geben. Die Kosten dafür kann sich der geneigte Leser selbst ausrechnen. Ich hatte einen sehr guten Draht zu meinem Chef und ich weiß, dass mich damals schon ein komisches Bauchgefühl beschlichen hatte. Dieses Wissen hatte ich damals noch nicht, aber ich hatte eine Vorahnung. Der Deal war dann folgender. Ich bin inhaltlich und für die Durchführung verantwortlich. Ich darf einen Kollegen meiner Wahl als Co-Moderator wählen. Keine andere Führungskraft nimmt an diesem Workshop teil. Führungskräfte haben formale Macht, die an ihnen klebt. Sie können sie nicht ablegen, weil das ihre Rolle in dem Spiel ist. Allein ihre Anwesenheit erzeugt anderes Verhalten im Raum, das ich nicht gebrauchen kann, wenn ihr ehrliche Rückmeldungen hören möchtet. Das Ende vom Lied? Nach 10 Minuten waren wir fertig. Ich habe die Umfrage erneut machen lassen, um zu sehen, ob sich die Ergebnisse reproduzieren lassen. Und dem war so. Nach kurzer Diskussion war klar, es hatte nichts mit Feedback zu tun, sondern die Frage war blöd formuliert. Weitere 5 Minuten später hatten wir eine alternative Frage formuliert, die ich dann im Nachgang den Führungskräften vorstellen konnte. Was ist die Moral von der Geschichte? Bestraft man die Menschen mit Feedback-Workshops für ehrliche Antworten, versaut man sich die Belegschaft. Solche Umfragen wimmeln nur so von hypothesenbasierten Fragen. Das heißt, in den Fragen ist bereits die gewünschte Antwort ersichtlich. Kontextfreie Fragen machen in einer kontextspezifischen Situation keinen Sinn. Es ist offensichtlich, dass die gewünschte Antwort auf die obige Frage nach Feedback mit Ja, also mit 5 Sternen, beantwortet werden soll. Doch warum sollte ich täglich Feedback zu meiner Arbeit erhalten? Zu welcher Arbeit? Als ob ich immer dasselbe tue. Von wem? Von manchen kann es sinnvoll sein, von anderen nicht. Manchmal ist täglich sinnvoll, manchmal überhaupt nicht. Stattdessen könnte man in einem Freitextfeld die Frage stellen: Welche Geschichte würdest du deinem besten Freund erzählen, wenn er dich nach der Feedback-Kultur in deiner Abteilung fragt? Das ist eine hypothesenfreie Frage, bis auf die Tatsache, dass unterstellt wird, dass eine Feedback-Kultur existiert. Nun muss der Mitarbeiter die Frage in seinem Kontext interpretieren und auf seine Situation anwenden. Er weiß nun nicht, was von ihm erwartet wird, und er muss über die Antwort nachdenken. Das wiederum ist System 2. Die Auswertung solcher Fragebögen ist natürlich viel aufwendiger. Dafür kann man aber etwas damit anfangen. Per Thick Data, nicht Big Data, sucht man nun nach gemeinsamen Mustern in den Antworten. Abschließend sei gesagt, dass seit Jahrzehnten daran geforscht wird, wie sich der Einfluss menschlicher Unzulänglichkeiten auf Entscheidungsfindungen reduzieren lässt. Auch hier hat Daniel Kahnemann mit seinem Buch Neues einen wesentlichen Beitrag geleistet. Man könnte sogar fast den Eindruck gewinnen, dass die Bemühungen darauf abzielen, den Menschen vollständig aus Entscheidungsprozessen herauszuhalten. Ich finde es nicht erstrebenswert, irgendwann alle Entscheidungen von Algorithmen treffen zu lassen, selbst wenn sie nachweislich besser wären. Auch wenn ich diese Vorhaben nachvollziehen kann und intellektuell sehr interessant finde, ich bin Mensch und will Mensch sein dürfen. Da gehören meine Unzulänglichkeiten und die meiner Mitmenschen dazu. So ist das Leben. Das war wieder ein kleiner Einblick in mein Buch Die Illusion der Kontrolle. Ich hoffe, das Kapitel hat dir gefallen. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du das Buch auch erwirbst. Und ansonsten freue ich mich wieder über E-Mails, Rückmeldungen, über eure Fragen, die Martin und ich dann für euch beantworten dürfen. Doch bis dahin, alles Gute, viel Spaß beim Beobachten und Herumexperimentieren. Dein David.